Hallo, ich bin Maxim. Willkommen zurück zu meinem Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe letzte Woche ja über Moral in Zeiten des liberalen Humanismus gesprochen und heute soll es um eine spezielle moralische Frage gehen. Und zwar um die Frage, wie wir mit Tieren umgehen sollen. Ich werde diese Frage zunächst zuspitzen auf das Problem, ob wir Tiere essen dürfen, danach aber auch allgemein über den Schutz von Tieren nachdenken. Ich vermute, dass das eine etwas längere Episode werden wird und möchte euch deshalb gleich zu Beginn sagen, wie diese Episode aufgebaut ist. Sie gliedert sich nämlich in drei Teile. In den Shownotes werdet ihr dann die Anfangszeiten aller drei Teile finden, falls ihr euch für einen bestimmten Teil ganz besonders interessiert. Im ersten Teil geht es um die Frage, wie wir Menschen uns heute ernähren und was für Folgen der Fleischkonsum auf uns Menschen und unsere Zukunft hat. Im zweiten Teil geht es darum, ob es moralisch zu rechtfertigen ist, Tiere zu töten, um sie zu essen. Und im dritten Teil wird es dann darum gehen, was der rechtliche Status von Tieren in Deutschland ist. Und da diese Podcast-Reihe ja eine Utopie beschreiben soll, wird es dabei natürlich auch darum gehen, wie man diesen Status weiterentwickeln könnte. Nun, der liberale Humanismus, der überlässt die Antwort auf die Frage, ob wir Tiere essen sollen, jedem Einzelnen. Ich gehe bei meinen Überlegungen natürlich von einem solidarischen Humanismus aus, wie wir ihn letzte Woche besprochen haben. Es ist jetzt wahrscheinlich keine besonders große Überraschung, dass ich dem Fleischkonsum eher kritisch gegenüberstehe. Da das hier aber nicht zu einseitig werden soll, habe ich in dieser Episode auch alle Argumente für den Fleischkonsum, die ich kenne, verarbeitet. Schauen wir uns jetzt also zuerst mal an, wie sich die Deutschen heute ernähren. Das IFD Allensbach hat dazu im Jahr 2020 Deutsche mit einem Alter von über 14 Jahren befragt. Das Ergebnis war, dass sich rund 1,6% der Bevölkerung vegan ernährt und sich rund 9,3% der Bevölkerung ovolacto-vegetarisch ernähren. Interessant ist dabei, dass sich die Zahlen deutlich entwickelt haben im Vergleich zum Jahr 2016. Denn die Anzahl der Ovo-Lacto-Vegetarier, die ist um 23% des Anteils von 2016 gewachsen und die Anzahl der Veganer ist um 41% des Anteils von 2016 gewachsen. Man kann also sagen, dass der Vegetarismus im Trend liegt und sich ausbreitet. Gleichzeitig muss man aber nüchtern feststellen, dass sich immer noch rund 90,7% der Bevölkerung von einer Mischkost ernähren, also auch Fleisch essen. Ich habe jetzt noch einen Hinweis zu den Begrifflichkeiten. Euch ist vielleicht gerade schon aufgefallen, dass ich eben den Begriff ovo-lacto-vegetarisch verwendet habe. Ovo-lacto-vegetarisch, das bedeutet, dass man Eier und Milchprodukte isst, sich aber sonst ohne tierische Produkte ernährt, also kein Fleisch und auch kein Fisch isst. Ovo-lacto-vegetarisch ist also der Begriff, der in Fachkreisen für das verwendet wird, was man im allgemeinen Sprachgebrauch meist als Vegetarier bezeichnet. Und die Menschen, zu denen wir heute meist Veganer sagen, die werden in Fachkreisen oft als Vegetarier bezeichnet. Da der Begriff Vegetarier also verschiedene Bedeutungen haben kann, habe ich mich jetzt entschieden, um Missverständnisse zu vermeiden, einfach die Begriffe Veganer und Ovo-Lacto-Vegetarier zu verwenden. Jetzt aber zurück zum Inhaltlichen. Schauen wir uns an, was für Folgen die Mischkost auf uns Menschen und auf unsere Zukunft auf der Erde hat. Ja, der Klimawandel, der ist bekanntlich ein großes Problem und da können wir uns natürlich die Frage stellen, was für eine Auswirkung unsere Ernährung auf den Klimawandel hat. Wie wir schon in den früheren Episoden gesehen haben, ist das Schlimmste für den Klimawandel natürlich das Fliegen, aber auch die Ernährung, die hat einen deutlichen Einfluss auf unseren CO2-Fußabdruck. Die Treibhausgase, die bei der Produktion von tierischen Lebensmitteln, also jetzt mal beispielsweise Butter, Käse und Fleisch, emittiert werden, die übersteigt die bei der Produktion von Gemüse emittierten Treibhausgase um ein Vielfaches. Jetzt ist es natürlich so, dass der Mischköstler sich nicht ausschließlich von Fleisch ernährt und auch der Veganer, der isst entgegen mancher Vermutungen nicht den ganzen Tag und ausschließlich Salat. Was bedeuten die Unterschiede jetzt also im Ergebnis? Ja, da kann man sagen, eine fleischbetonte Kost, die verursacht mit 2,11 Tonnen CO2 pro Jahr etwa mehr als doppelt so viel CO2-Emissionen wie eine vegane Ernährung, die nur zu rund 1,01 Tonnen CO2 pro Jahr führt. Dazwischen liegen die Mischkost, die zu rund 1,69 Tonnen CO2-Emissionen pro Jahr führt, und eine ovolacto-vegetarische Ernährung, die zu immerhin nur 1,25 Tonnen CO2 im Jahr führt. Man kann also sagen, je veganer die Ernährung, desto besser für das Klima. Bei mir persönlich war es ja, als ich noch Fleisch gegessen habe, so, dass ich jetzt gar nicht der allergrößte Fan von Schweinefleisch war. Ganz besonders lecker fand ich eigentlich immer blutiges Rindfleisch. Das Rindfleisch, das hat aber noch ein besonderes Problem, und zwar die Rinder, die rülpsen gerne mal, und dabei gelangt Methan in die Atmosphäre. Methan, das ist ein Treibhausgas, das etwa 25 mal so wirksam ist wie CO2, und deshalb beschleunigt der durch die Rinderzucht verursachte Methanausstoß nochmals den Klimawandel. Ein weiteres nüchternes Argument gegen die Mischkost, das ist der Wasserverbrauch. Wir verbrauchen natürlich Wasser, wenn wir etwas Wasser trinken und uns die Hände waschen oder duschen. Viel wichtiger ist aber das Wasser, das verbraucht wird, um die Lebensmittel zu produzieren, die wir essen. Man muss dieses Wasser eigentlich zum Wasserverbrauch hinzurechnen. Insgesamt ist die Landwirtschaft nämlich für rund 70% des weltweiten Wasserverbrauchs verantwortlich. Und auch wenn wir in Deutschland noch nicht so viel davon bemerken, ist die Wasserknappheit global betrachtet ein Problem, unter dem viele Menschen leiden. Die Wasserknappheit kann beispielsweise zu Erntenausfällen, zur Verbreitung von Krankheiten und zu Konflikten um das Wasser führen. Deshalb sollten wir uns anschauen, was für einen Einfluss unsere Ernährung auf den Wasserverbrauch hat. Welche Lebensmittel verbrauchen in der Herstellung also am meisten Wasser? Ja, vielleicht erwartet ihr jetzt schon, dass ich wieder mit dem bösen Rindfleisch anfange, aber in der Tat ist es so, dass die Produktion von Kakao mit 27.000 Liter pro 1 Kilogramm und von Röstkaffee mit 21.000 Liter pro Kilogramm am meisten Wasser verbrauchen. Ich muss mir da also durchaus auch an die eigene Nase fassen. Ich trinke ja gerne mal den ein oder anderen Espresso. Das ist nicht so super für meinen Wasserverbrauch. Und auch meine Vorliebe für hochprozentige Bitterschokolade, die kann man kritisieren. Zum Glück ist es natürlich so, dass ich für eine Tasse Espresso nur etwa 10 Gramm Espressopulver verwenden muss, was dann zu einem Wasserverbrauch von ca. 210 Liter Wasser pro Tasse Espresso führt. Aber ich möchte mich damit jetzt hier gar nicht rausreden. Wenn wir uns nun anschauen, was nach Kakao und Kaffeebohnen auf der Liste der wasserintensiven Lebensmittel folgt, dann sehen wir tatsächlich das Rindfleisch. Denn das Rindfleisch, das braucht in der Produktion rund 15.000 Liter Wasser pro Kilogramm. Etwa 5.000 Liter Wasser pro Kilogramm, also ein Drittel von dem, was man für die Produktion von Rindfleisch verbraucht, das braucht die Produktion von Nüssen, Hirse und Schweinefleisch. Es folgt danach roher Reis, Geflügel und Eier, die jeweils auch alle über 3000 Liter Wasser pro 1 Kilogramm verbrauchen. Der bei uns in Deutschland verbreitete Weizen hingegen, der verbraucht in der Produktion rund 1400 Liter Wasser pro Kilogramm. Wenn wir das mit dem Rindfleisch vergleichen, dann sehen wir, dass Rindfleisch 10-mal so viel Wasser verbraucht wie Weizen. deutlich besser schneiden dann die meisten bei uns üblichen Obst- und Gemüsesorten ab. Der Apfel beispielsweise, der braucht pro Kilogramm 700 Liter Wasser. Und richtig gut sind Kartoffeln mit 210 Liter Wasser pro Kilogramm und Tomaten mit 110 Liter Wasser pro Kilogramm. Das einzige tierische Produkt, das eine ziemlich gute Wasserbilanz hat, das ist die Milch, die mit 600 Liter in der Liga von Obst und Gemüse mitspielt. Schon nicht mehr ganz so gut sieht es dann natürlich aus, wenn man die Milch verwendet, um Käse herzustellen. Denn die Produktion von Käse, die braucht insgesamt rund ca. 5000 Liter Wasser. Also dann wieder in etwa so viel wie Schweinefleisch. Wir können also deutlich sehen, dass eine ovo-lacto-vegetarische Ernährung zu einem deutlich geringeren Wasserverbrauch führt. Wenn man jetzt mit Mischköstlern diskutiert, die gerne mal das ein oder andere Rindersteak essen und ja, die gegenüber diesen Personen dann ihren hohen Wasserverbrauch kritisiert, dann holen die gerne zum Gegenangriff aus. Aber ihr Veganer, ihr esst doch die ganze Zeit Avocados, das ist doch auch nicht besser, heißt es dann gerne. Ja, was ist von diesem Argument zu halten? Nun, es ist so, dass Avocados tatsächlich einen ziemlich hohen Wasserverbrauch haben. Sie gehören zu den Obstsorten mit dem höchsten Wasserverbrauch. Man darf dann aber schon die Relation nicht vergessen und man muss sich daran erinnern, dass Obst generell sehr wenig Wasser verbraucht. Avocados verbrauchen genau etwa 1500 Liter Wasser pro Kilogramm, also etwas mehr als Weizen, aber immer noch deutlich weniger als Fleisch, Käse oder Eier. Rindfleisch verbraucht 10-mal so viel Wasser wie Avocados. Man sollte den Wasserverbrauch von Avocados durchaus ernst nehmen, insbesondere deshalb, weil Avocados ja oft in wasserarmen Regionen angebaut werden. Und deshalb sollte man auch weniger Avocados essen. Gleichzeitig ist es jetzt aber nicht besonders überzeugend, wenn Mischköstler, die da gerne ihr Rindersteak essen, dann mit dem Finger auf die Veganer zeigen und sie dafür kritisieren, dass sie gelegentlich eine Avocado essen. Ganz besonders lustig finde ich es ja, wenn Mischköstler mir sagen, dass es nicht gut sei, dass ich Sojamilch trinke und Tofu esse, weil Soja, das hätte ja auch einen hohen Wasserverbrauch und man wisse ja auch, dass Regenwälder abgeholzt werden, um Soja anzubauen. An diesem Argument stimmt, dass Soja mit 2000 Liter pro Kilogramm einen relativ hohen Wasserverbrauch hat. Sogar einen höheren Wasserverbrauch als die eben schon ja, angeführte böse Avocado. Das ist aber leider auch so ziemlich das Einzige an dem Argument, was stimmt. Für ein Liter Sojamilch braucht man natürlich relativ wenig Soja. Ich vermute, also ich habe das jetzt leider nicht gefunden, aber ich vermute, dass der Wasserverbrauch für die Produktion von Sojamilch ähnlich hoch sein dürfte wie bei der von normaler Kuhmilch. Viel interessanter ist aber noch, dass in der Tat das meiste Soja, das angebaut wird, nicht von Veganern gegessen wird, sondern zu Sojaschrot verarbeitet und dann an Tiere verfüttert wird. Da ist es ja eigentlich ganz logisch, mal darüber nachzudenken, ob es nicht effizienter und ressourcenschonender wäre, das Soja direkt zu essen, anstatt es an Tiere zu verfüttern und diese dann später zu schlachten und zu essen. Und außerdem ist es auch so, dass das Soja, das für die Produktion meiner Sojamilch verwendet wird, zum Großteil aus der EU und der Rest aus Kanada stammt. Das gilt jetzt nicht nur für ganz besondere Sojamilch aus dem kleinen Bioladen, sondern für konventionelle Produkte des Marktführers Alpro. Veganer sind also nicht dafür verantwortlich, dass der Regenwald abgeholzt wird. Der Verweis auf Sojamilch und Tofu, das ist ein netter Versuch, aber wenn jemand für das Abholzen der Regenwälder verantwortlich ist, dann sind das doch eher die Mischköstler mit ihrem Fleischkonsum. Wenn wir uns vegan ernähren, dann führt das dazu, dass weniger Soja angebaut werden muss, als wenn wir von einer Mischkost leben. Bei einer wachsenden Weltbevölkerung, wie wir sie nun mal haben, stellt sich uns natürlich insgesamt die Frage, wie man die vorhandenen Flächen auf der Erde nutzen kann, um alle Menschen gut zu ernähren. In Deutschland wird momentan etwa die Hälfte der landwirtschaftlich genutzten Fläche für den Anbau von Futtermitteln verwendet. Das ist eine riesige Verschwendung. Das importierte Futtersoja kommt ja noch hinzu. Für den Anbau von Obst und Gemüse und einschließlich Kartoffeln jetzt wird in Deutschland hingegen nur 2,7% der landwirtschaftlich genutzten Fläche verwendet. Natürlich importieren wir auch Obst und Gemüse, aber das ändert nichts daran, dass eine vegane Ernährung die Fläche viel effizienter nutzen würde als die Fleischproduktion und dass uns eine solche Ernährung dabei helfen kann, alle Menschen auf der Welt gut zu ernähren. Viele Mischköstler würden jetzt entgegnen, dass das ja alles sein könne, was ich da mit dem Wasserverbrauch und von den CO2-Emissionen erzähle, dass sie aber Fleisch einfach zum Leben brauchen. Nun, dazu kann man eigentlich einfach nur sagen, dass es falsch ist. Der große Mythos mit dem Eiweiß ist Quatsch. Eiweiß gibt es beispielsweise auch in Hülsenfrüchten und in Getreide. Ich habe sowieso das Gefühl, dass viele Deutsche ihren Eiweißbedarf ziemlich überschätzen. Man kann auch ganz wunderbar sich ohne Fleisch ernähren und bekommt dadurch auch durchaus Eiweiß. Eine Sache muss man dabei aber tatsächlich beachten. Man sollte als Veganer und wahrscheinlich auch als Ovo-Lacto-Vegetarier Vitamin B12 und Vitamin D substituieren. Man kann das mit Tabletten tun, man könnte sich aber auch als Gesellschaft überlegen, Grundnahrungsmittel wie beispielsweise Mehl mit diesen Vitaminen anzureichern, sodass man, wenn man sich vegan ernährt, nicht weiter darüber nachdenken muss. Das wäre jetzt auch nichts komplett Neues. Wir hatten vor 30 Jahren in Deutschland beispielsweise einen Jodmangel, der sehr verbreitet war. Und was hat man dann gemacht? Nun, man hat das Salz standardweise mit Jod angereichert und mittlerweile sind die allermeisten Deutschen auch gut mit Jod versorgt. Es wird dann noch immer wieder gesagt, dass man mit einer veganen Ernährung aber schon ganz besonders aufpassen müsse, dass man sich gut und gesund ernährt und dass es einfach passieren kann, sich ungesund zu ernähren. Es stimmt sicher, dass man sich mit einer veganen Ernährung ungesund ernähren kann. Das trifft aber ganz genauso auf eine Mischkost zu. Es gibt sehr viele Mischköstler, die sich ziemlich ungesund ernähren. Es gibt jetzt auch einige Menschen, die behaupten, dass eine vegane Ernährung viel gesünder ist. Das kann man glauben oder nicht. Mir ist es ehrlich gesagt ziemlich egal. Jedenfalls ist es nicht so, dass eine vegane Ernährung jetzt zwingend zu einer Mangelernährung führt. Verwandt mit dem Bedürftigkeitsargument ist dann noch das Argument, dass es einfach in der menschlichen Natur liege, Tiere zu essen. Und tatsächlich ist es so, dass auch Jäger und Sammler Fleisch gegessen haben. Ich habe ja persönlich sogar eine gewisse Sympathie für die Lebensweise von Jägern und Sammlern. Der Fleischkonsum der Jäger und Sammler, der hat aber doch ziemlich wenig mit unserem heutigen Fleischkonsum zu tun. Man könnte auch sagen, dass es nicht in der menschlichen Natur liegt, zu McDonald's zu gehen oder Gummibärchen zu essen. Und genauso liegt es nicht in der menschlichen Natur, an einem festen Ort zu leben, in Handys zu schauen oder verhüteten Geschlechtsverkehr zu haben. Letzteres, das ist sogar ganz tief wieder natürlich, denn dadurch wird ja der Zweck des Geschlechtsverkehrs, nämlich die Fortpflanzung, umgangen. Also man sieht, dass der Verweis auf die menschliche Natur eigentlich nirgendwo hinführt. Unser heutiger Alltag, der ist stärker durch die Gesellschaft und auch durch die Technik geprägt als durch die Lebensweise der Jäger und Sammler. Menschen können sich auch anders als beispielsweise Löwen aktiv gegen bestimmte Verhaltensweisen wie den Fleischkonsum entscheiden. Wenn es zum gesellschaftlichen Konsens wird, dass es besser ist, keine Tiere zu essen, dann werden wir diesen Teil der sogenannten menschlichen Natur ähnlich wenig vermissen, wie die menschliche Natur, nur unverhüteten Geschlechtsverkehr zu haben oder uns nur mit dem kalten Wasser von Flüssen oder Seen zu waschen. Ein durchaus ernstzunehmendes Problem sind hingegen multiresistente Bakterien. also Bakterien, die gegen mehrere Antibiotika resistent sind. Diese Bakterien breiten sich immer wieder beispielsweise in Krankenhäusern aus. Das Problem ist dann, dass man Patienten, die mit diesen Bakterien befallen sind, nicht mehr mit den üblichen Antibiotika behandeln kann. Im Jahr 2015 sind in Europa über 33.000 Menschen an solchen Bakterien gestorben. Es gibt jetzt zwei wichtige Gründe für die Entstehung dieser multiresistenten Bakterien. Bakterien können nämlich immer dann Resistenzen entwickeln, wenn sie mit Antibiotika in Kontakt sind. Der erste Grund ist ein zu unkritischer Einsatz von Antibiotika in der Humanmedizin. Der zweite Grund ist der Einsatz von Antibiotika in der Tierzucht. In der Vergangenheit, da wurden Antibiotika im großen Maßstab als Mastbeschleuniger eingesetzt. Außerdem leben in der Massentierhaltung ja sehr viele Tiere auf engem Raum und da können sich schädliche Bakterien gut ausbreiten und deshalb werden auch, um die Gesundheit der Tiere zu schützen, Antibiotika eingesetzt. Teilweise geschah das auch einfach mal präventiv. Unter solchen Umständen, da können sich natürlich ganz wunderbar multiresistente Bakterien bilden. Dieses Problem, das wurde aber tatsächlich erkannt und so sind Antibiotika als Mastbeschleuniger in der EU schon seit 2006 verboten. Nach einigen Jahren Verhandlungen hat die EU dann 2019 eine Tierarzneimittelverordnung beschlossen, die Ende Januar 2022 in Kraft treten wird. Und darin ist unter anderem geregelt, dass bestimmte Reserveantibiotika nur noch beim Menschen eingesetzt werden dürfen. Die präventive Gabe von Antibiotika wird nochmal deutlich eingeschränkt und es wird auch der Import von mit Antibiotika angereicherten Futtermitteln verboten. Ja, diese Entwicklung, die ist sehr zu begrüßen. Es bleibt gleichzeitig bei dem Befund, dass in der Massentierhaltung zu viel Antibiotika eingesetzt wird und dass dies die Humanmedizin gefährdet. Die Reduzierung des Fleischkonsums, die kann in diesem Zusammenhang jedenfalls nicht schaden. Für mich gibt es ein valides Argument für den Fleischkonsum. Und das ist das Argument, Fleisch ist aber lecker. Ja, und dagegen kann man wenig sagen. Es gibt viele Menschen, die Fleisch lecker finden und es als Verzicht wahrnehmen würden, kein Fleisch mehr zu essen. Ob dieses Argument die Argumente gegen den Fleischkonsum, die ich bereits aufgeführt habe, überwiegt, das kann man durchaus bezweifeln. Wenn man einem blinden, liberalen Humanismus folgt und nur nach sich selbst schaut, dann vielleicht schon. Aber wenn man die Folgen seines Handelns in seine Entscheidungen mit einbezieht, also einem solidarischen Humanismus folgt, dann wird man wahrscheinlich zum Ergebnis kommen, dass die besseren Argumente dafür sprechen, auf den Genuss des Fleisches zu verzichten. Und ich kann eingefleischte Mischköstler auch beruhigen. Wenn man sich eine ovolacto-vegetarische Ernährung als ganz schrecklich vorstellt, dann hat man vielleicht auch einfach die Vielfalt der vegetarischen Küche noch nicht kennengelernt. Ich ernähre mich jetzt seit einigen Jahren ohne Fleisch und ich kann sagen, dass ich nichts vermisse. Ich bin beispielsweise mit einem Falafel-Jufka so glücklich wie früher beim Essen eines fleischgefüllten Döners. Wir haben jetzt bis hierhin also betrachtet, was für Auswirkungen der Fleischkonsum auf den Klimawandel, auf den Wasserverbrauch, auf die Flächennutzung und auf die menschliche Gesundheit hat. All diese Argumente waren vom Menschen ausgedacht. Es handelt sich also um anthropozentrische Argumente gegen den Fleischkonsum. Ich möchte jetzt aber den Blick weiten und auch die Tiere mit einbeziehen in unsere Überlegungen. Erstmal ist es da ja naheliegend, den Gefühlszustand der Tiere in den Blick zu nehmen. Es ist ausreichend bewiesen, dass Tiere wie Schweine emotional fähige Wesen sind und leiden können. Sie leiden beispielsweise unter den Bedingungen in der modernen Massentierhaltung und sie leiden auch unter dem Stress, den der Transport zum Schlachthof verursacht. Man kann davon ausgehend also sehr gut argumentieren, dass es moralisch schlecht ist, Tieren Leid zuzufügen. Wenn man das tut, wird man die moderne Massentierhaltung ablehnen müssen. Diese Argumentation, die verbietet es aber jetzt nicht per se, Tiere zu töten. Denn wir können uns ja vorstellen, dass wir ein Tier, dem es gut geht, unbemerkt betäuben und es danach schlachten und essen. Hier kann man nicht mehr sagen, dass wir dem Tier Leid zufügen. Ein Argument, warum es auch in diesem Fall falsch sein kann, ein Tier zu töten, das bietet der vom australischen Philosophen Peter Singer entwickelte Präferenzutilitarismus. Ja, der Präferenzutilitarismus, der betrachtet die Interessen aller betroffenen Wesen und besagt, dass eine Handlung dann moralisch gut ist, wenn sie sich mit den Interessen aller beteiligten Wesen deckt. Falls das nicht möglich ist, muss ein Ausgleich zwischen den Interessen hergestellt werden. Wenn wir jetzt das Beispiel betrachten, dass es ein Rind gibt und ich gerne einen Zwiebelrostbraten essen möchte, wofür man das Rind schlachten müsste, dann hat man bei dem Rind das Interesse zu überleben. Bei mir hat man das Interesse, ein Genusserlebnis zu haben, wenn ich den Zwiebelrostbraten esse. Wenn man einen Ausgleich der Interessen jetzt sucht, wird man sagen, dass das Rind sein Interesse nicht verwirklichen kann, wenn wir es töten. Ich hingegen, ich könnte mein Genussinteresse ja auch auf einem anderen Wege verwirklichen, etwa indem ich einen Falafel-Wrap esse oder eine Kugel Eis. Klar kann man jetzt sagen, dass es nicht so ein großes Genusserlebnis ist, wie einen Zwiebelrostbraten zu essen. Aber selbst wenn das stimmt, dann würde das Interesse des Rindes zu überleben wohl mein Interesse, ein im Vergleich zum Falafel-Sandwich oder Eis etwas größeres Genusserlebnis zu haben, wohl überwiegen. Somit ergibt sich aus dem Präferenzutilitarismus, dass wir in unserer jetzigen Situation keine Tiere töten dürfen, um sie zu essen. Natürlich haben Mischköstler ein Argument, das uns Menschen erlauben soll, Tiere trotzdem zu essen. Und zwar das Argument der Überlegenheit der menschlichen Rasse. Da wir Menschen viel schlauer sind als alle anderen Tiere, müssen wir zwar die Rechte der Menschen achten, dürfen mit allen anderen Tieren aber machen, was wir möchten. Man kann dieses Argument in Anlehnung an den Rassismus als Speziesismus bezeichnen. Und es ist auch durchaus richtig, dass wir Menschen besondere Fähigkeiten haben, die uns von anderen Tieren unterscheiden. Dennoch ist das Argument aus zwei Gründen problematisch. Wenn wir das Argument akzeptieren würden, dass wir Tiere deshalb töten dürfen, weil sie uns in ihren kognitiven Fähigkeiten unterlegen sind, ja, dann müssten wir uns konsequenterweise die Frage stellen, ob wir auch hochdemente Menschen, neugeborene Säuglinge oder Menschen mit bestimmten Behinderungen töten dürfen. Denn beispielsweise Schweine sind gar nicht so dumm und verfügen mitunter über bessere kognitive Fähigkeiten als die eben aufgezählten Menschengruppen. Es kann aber, glaube ich, niemand wollen, dass wir anfangen, Menschen zu töten, nur weil sie dement werden und ihre geistigen Fähigkeiten nachlassen. Deshalb müssen wir konsequent sein und können mit diesem Argument auch nicht die Tötung von Tieren rechtfertigen. Der Präferenzutilitarismus führt hier zu besseren Ergebnissen, da er sowohl den dementen Menschen als auch den Tieren das Interesse, nicht getötet zu werden, zugesteht. Außerdem ist es fraglich, ob man aus einer kognitiven Überlegenheit das Recht ableiten kann, eine andere Spezies zu töten. Wir können ja einfach mal einen Perspektivwechsel vornehmen. Stellt euch vor, heute Abend landen Aliens auf der Erde. Sagen wir, sie sehen so ähnlich aus wie Tintenfische, vielleicht mit grüner Hautfarbe, sind 1 Meter groß und sie leben aber an Land. Nun, diese Aliens sind sehr intelligent, viel intelligenter als Menschen und deshalb gelingt es ihnen innerhalb kurzer Zeit, uns Menschen zu besiegen und die Herrschaft über die Erde zu übernehmen. Was sie dann machen, ist folgendes. Sie bauen Ställe, in denen Frauen auf 1 Quadratmeter eingesperrt werden. Die Frauen werden ständig künstlich befruchtet, um die Milchproduktion anzuregen und um sie melken zu können. Ihre Kinder werden den Frauen direkt nach der Entbindung abgenommen und woanders gemästet. Die Männer werden im Alter von 13 Jahren geschlachtet. Wir finden das natürlich ungerecht und beschweren uns bei den Aliens und tatsächlich erhalten wir eine Audienz beim herrschenden Alien. Wir sagen diesem, dass es doch nicht sein kann, dass wir Menschen so behandelt werden. Die Behandlung würde großes Leid verursachen und sie sei entwürdigend. Ja, das stimmt, entgegnet der Alien. Aber ihr Terraner, ihr seid total unterentwickelte Wesen. Wir sind viel schlauer als ihr und deshalb dürfen wir euch so behandeln. Und außerdem seid ihr halt auch einfach wahnsinnig lecker. Wir haben ja schon ein bisschen Mitleid mit euch, aber ihr schmeckt einfach viel zu gut. auf diesen Genuss da wollen und da können wir einfach auch gar nicht drauf verzichten. Ja, würde dich diese Argumentation des Aliens überzeugen? Wahrscheinlich nicht. Das muss dann natürlich auch im Verhältnis Mensch zu Tier gelten. Es ist also überzeugender, nicht auf die Intelligenzfähigkeit abzustellen, sondern auf die Fähigkeit zu leiden und auf die Interessen, die Lebewesen haben. Wenn man das alles besprochen hat, dann fällt Mischköstlern manchmal noch ein Argument ein. Aber die Tiere, die würden doch gar nicht leben, wenn wir Menschen sie nicht essen würden. Ja, dieses Argument, das ist natürlich brillant. Man könnte es fortsetzen und sagen, dass die Milchkühe, die Legehennen, die Zuchtschweine uns Menschen doch eigentlich mal dankbar dafür sein müssten, dass wir ihnen dieses tolle Leben ermöglichen. Ja, so eine Argumentation, die kann man, wenn man die aktuellen Zustände in der Fleisch-, Milch- und Eierproduktion kennt, nur als geradezu zynisch bezeichnen. Wer das anders sieht, der sollte sich vielleicht mal eine beliebige Dokumentation über die Zustände in der Massentierhaltung ansehen. Oder was würdet ihr, wenn wir jetzt nochmal zu dem Alien-Beispiel zurückkehren, sagen, wenn der Alien euch sagt, seid doch froh, dass ihr überhaupt ein paar Jahre leben dürft. Wenn ihr nicht so lecker wärt, dann hätten wir euch längst schon ausgerottet. Wir können also zusammenfassen, dass es gute moralische Argumente gegen den Fleischkonsum gibt. Das einzige valide Argument, das für den Fleischkonsum spricht, ist, dass das Fleisch lecker ist. Dieses Argument muss aber in einer Interessenabwägung unterliegen. Die besseren Argumente sprechen also dafür, Fleischkonsum als moralisch falsch zu bezeichnen. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass Mischköstler schlechte Menschen sind. Es wird Menschen ganz allgemein nicht gerecht, sie auf einzelne Taten zu reduzieren. Ich glaube, die meisten Mischköstler sind einfach nur bequem und ignorant. Wir essen Fleisch nicht, weil wir böse sind, sondern weil wir es gewohnt sind, weil wir oft so erzogen wurden. Ich selbst habe auch viele Jahre Fleisch gegessen, ohne mich mit den Folgen zu beschäftigen. Das Raffinierte an der modernen Fleischproduktion ist ja auch, dass der Akt des Tötens in die Ferne gerückt wird und man beim Konsum ganz wunderbar ausblenden kann, was davor geschehen ist. Im Sinne eines solidarischen Humanismus ist aber eben dieses Ausblenden der Folgen des eigenen Handelns falsch. Ihr habt mir jetzt ja eine ganze Weile zugehört und die Argumente, die gegen sowie die Argumente, die für Fleischkonsum sprechen, nachvollzogen. Ihr habt jetzt euch also ernsthaft mit der Frage, ob es richtig ist, Fleisch zu essen, auseinandergesetzt. Falls ihr trotzdem weiterhin Fleisch essen möchtet, dann habe ich eine Frage an euch. Habt ihr ein überzeugendes ethisches Argument dafür, Fleisch zu essen? Falls ja, dann lasst mich das gerne wissen, dann würde ich nämlich auch etwas dazu lernen. Falls ihr kein überzeugendes Argument habt, dann bleibt es wohl dabei, dass es moralisch richtig ist, sich zumindest ovo-lacto-vegetarisch zu ernähren. Man sollte die Ernährung jetzt aber auch nicht zu dogmatisch betrachten. Manchmal hat man als ovo-lacto-Vegetarier ja das Gefühl, dass man, wenn man ein Stück Käse isst, von Veganern mehr angefeindet wird als Personen, die Tag für Tag Fleisch in sich hineinstopfen. Klar, es ist optimal, sich vegan zu ernähren. Es ist aber insgesamt betrachtet wichtiger, dass die große Mehrzahl der Menschen ihren Fleischkonsum drastisch reduziert. Wenn Menschen total davon überzeugt sind, dass sie Fleisch brauchen und dann sagen wir einmal im Monat ein Stückchen Biofleisch essen, dann kann man das zwar weiterhin mit dem Präferenzutilitarismus kritisieren, es ist aber für den Klimawandel, den Flächenverbrauch und die Wassernutzung jetzt nicht so schlimm. Und außerdem ist das Schöne, dass es in der Zukunft einen Ausweg geben wird, und zwar das In-vitro-Fleisch, also Fleisch aus dem Labor. Dafür werden Muskelzellen von sogenannten Spendertieren in Nährböden vermehrt. Der Begriff Spendertier ist natürlich nicht korrekt, da die Tiere, die wird man ja bestimmt nicht um ihre Einverständnis gefragt haben, aber trotzdem ist In-vitro-Fleisch ein großer Fortschritt. Für In-vitro-Fleisch müssen nämlich keine Tiere mehr umgebracht werden, es kann ressourcenschonender produziert werden. In-vitro-Fleisch, das gibt es schon, man kann es aber sicher noch deutlich weiterentwickeln und es ist auch noch lange nicht so verbreitet, wie es das sein müsste. Im letzten Teil dieser Episode möchte ich mich nun dem rechtlichen Status von Tieren zuwenden und dabei ausgehend von den moralischen Überlegungen, die wir ja eben schon angestellt haben, die Frage stellen, ob es angebracht wäre, Tieren mehr Rechte zuzugestehen. Betrachten wir jetzt aber zuerst, wie es heute rechtlich für Tiere in Deutschland aussieht. Wir wissen ja schon aus einer früheren Episode, dass der Eigentümer derjenige ist, der nach Belieben mit seiner Sache verfahren darf. Wenn wir nun wissen möchten, was eine Sache ist, dann müssen wir in § 90 BGB schauen und in einen Paragraph später, also in § 90a, heißt es dann, Tiere sind keine Sachen. Dieser Satz, der sich absolut schön und richtig anhört, wurde 1990 in das BGB eingeführt. Ja, praktische Auswirkungen hat dieser Satz aber, wie ihr wahrscheinlich schon vermutet habt, leider nicht. Denn zwei Sätze später, in § 90a Satz 3 heißt es, auf sie, also auf die Tiere, sind die für Sachen geltenden Vorschriften entsprechend anzuwenden, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist. Das bedeutet, man kann Eigentum an Tieren haben, man darf mit ihnen dann grundsätzlich machen, was man will. Wenn ich hingegen beispielsweise einem Freund seinen Hund wegnehme und ihn später töte, dann mache ich mich wegen Diebstahl und Sachbeschädigung strafbar. Aus § 90 Absatz 2 lernen wir dann noch, dass Tiere durch besondere Gesetze geschützt sind. Das wichtigste Gesetz ist hier wohl das Tierschutzgesetz. Und die interessanteste Vorschrift ist darin für mich § 1 Absatz 2. Und dort heißt es, niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerz, Leid oder Schaden zufügen. Hier werden die Tiere also ganz klar allem untergeordnet, was der Mensch als vernünftig ansieht. Wenn ich jetzt beispielsweise, sagen wir, einen neuen Eyeliner entwickeln möchte, dann ist es ein vernünftiger Grund, bei Tierversuchen mit diesem Eyeliner Tieren Schmerzen zuzufügen. Oder wenn ich ein Großbauer bin und meine Tiere in der industriellen Massentierhaltung unter sehr schlechten Bedingungen halte, dann mache ich das ja mit dem Ziel, andere Menschen möglichst billig mit Fleisch versorgen zu können. Und das ist natürlich auch ein vernünftiger Grund. Die Regelung des § 1 Satz 2 Tierschutzgesetz hilft den Tieren also nicht vor der Ausbeutung durch den Menschen. Womöglich habt ihr auch schon etwas von der Straftat Tierquälerei gehört, die folgt einer ähnlichen Logik. In § 17 Tierschutzgesetz heißt es, mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer, und jetzt folgen da ein paar Fälle, in denen man bestraft wird. Also erstens, wer ein Wirbeltier ohne vernünftigen Grund tötet. Also wir haben hier wieder den vernünftigen Grund. Zweitens ist dann, wer einem Wirbeltier aus Roheit erheblichen Schmerzen oder Leiden oder länger anhaltende oder sich wiederholende erhebliche Schmerzen zufügt. Um zu sehen, was das jetzt in der Praxis bedeutet, kommen wir nochmal auf das Beispiel mit dem Hund meines Freundes zurück. Wenn ich diesen Hund einfach aus Langeweile töte, dann mache ich mich wegen Tierquälerei strafbar. Wenn ich hingegen ein scharfes Küchenmesser nehme und dem Hund gekonnt die Kehle durchschneide, um ihn danach zu essen, dann habe ich einen vernünftigen Grund und mache mich nicht mehr wegen Tierquälerei strafbar. Also die vorher schon besprochene Strafbarkeit wegen Sachbeschädigung, die besteht natürlich trotzdem. Was ich jetzt aber wiederum aus tierschutzrechtlichen Gründen nicht darf, das wäre den Hund in meinem Keller einsperren und ihm dann immer wieder mit einer Stecknadel zu pieksen. Das wäre Tierquälerei und ich würde mich damit strafbar machen. Man kann also sagen, dass Tiere heutzutage rechtlich nicht gegen die Ausbeutung durch den Menschen geschützt sind und man könnte darüber nachdenken, echte Tierrechte einzuführen. Mit den Tieren gibt es jetzt ein Problem. Tiere sind ja keine moralisch handelnden Wesen. Sie sind anders als wir Menschen nicht in der Lage, zwischen Gut und Böse oder zwischen Recht und Unrecht zu unterscheiden. Und sie können erst recht keine Verträge unterschreiben. Deshalb ist es schwierig, die Tiere in eine Rechtsordnung als gleichberechtigte Partner mit einzubeziehen. Und in der Tat wäre es auch ziemlich absurd, jetzt den Tieren ein Recht auf Leben zu gewähren und dann eine Justiz aufzubauen, die Tiere bestrafen soll, wenn sie das Recht auf Leben von anderen Tieren nicht respektieren. Denn solche Rechtssysteme sind ja eben ein Konstrukt der menschlichen Vorstellungskraft, von denen Tiere natürlich nichts verstehen. Tiere werden also weiterhin ihrer Natur entsprechend handeln und sich gegenseitig umbringen dürfen. Dass Tiere keine moralisch Handelnden, also keine Moral Agents sind, das bedeutet aber nicht, dass wir sie nicht moralisch behandeln können, sie also keine Moral Patients sind. Denn relevant für die moralische Behandlung ist nicht die Moralfähigkeit, sondern die Leidensfähigkeit. Es ist nur konsequent, Tieren, um sie als Moral Patients zu schützen, auch mit eigenen Rechten auszustatten, sie also vom Rechtsobjekt zum Rechtssubjekt zu erheben. Als erstes Land hat Ecuador 2008 in seiner Verfassung die Natur zum Rechtssubjekt gemacht. Bolivien ist ein Jahr später gefolgt. Und in der Folge haben Gerichte etwa in Argentinien, Kolumbien und in den USA Tiere als Rechtssubjekt anerkannt. Ich schlage vor, in Deutschland den rechtlichen Status von Tieren grundlegend zu ändern, sie aus der Logik des Eigentumsrechts herauszunehmen und den Tierschutz nicht mehr davon abhängig zu machen, dass der Mensch für sein Handeln keinen vernünftigen Grund hat. Wir sollten uns jetzt davor hüten, beispielsweise nur die uns sehr nahen Menschenaffen in einen umfangreichen Rechtsschutz einzubeziehen, während wir den rechtlichen Status aller anderen Tiere nicht ändern. Denn das wäre dann ja nur eine geringfügige Verschiebung der Grenze des Speziesismus. Es sollte hingegen möglichst vielen leidensfähigen Wesen grundlegende Rechte zuerkannt werden. Man darf es auf der anderen Seite aber natürlich auch nicht übertreiben. Wir können jetzt nicht anfangen, jedes Mal, bevor wir einen Schritt tun, auf den Boden zu schauen und dann da zu suchen, ob da vielleicht irgendwo eine Ameise ist, die wir tottreten könnten. Derartige Todesfälle, die gehören nun wirklich zum natürlichen Lauf der Dinge. Und auch die Schädlingsbekämpfung, die muss weiterhin möglich sein. Vielleicht wäre es tatsächlich sinnvoll, zunächst allen Wirbeltieren ein Recht auf Leben und ein Recht auf körperliche Unversehrtheit zuzuerkennen. Da Tiere natürlich nicht eine Klage einreichen können, wenn ihre Rechte verletzt werden, müsste man es etwa Tierschutzverbänden erlauben, im Namen der Tiere zu klagen. Da ergeben sich dann noch ein paar komplizierte Vertretungsprobleme, die wir hier jetzt aber nicht weiter vertiefen möchten. Auch wenn man jetzt nur ein Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit für Wirbeltiere einführt, dann muss es davon natürlich trotzdem Ausnahmen geben. Denken wir etwa an Tierversuche, die in der Medizin sehr wichtig sind. Wenn wir uns jetzt nochmals an den Präferenzutilitarismus erinnern, dann können wir ja schon formulieren, dass das Interesse, ein Arzneimittel zu entwickeln, das vielen Menschen oder auch Tieren hilft, das Interesse eines Tieres zu überleben, durchaus überwiegen kann. Wenn man hingegen das Konzept der Menschenwürde auf Tiere erstrecken würde und davon ausgehend dann etwa formulieren würde, dass auch Tiere immer nur ein Zweck in sich selbst sind und nicht zum bloßen Mittel werden dürfen, dann würde man diesem Ergebnis sicher widersprechen, also dem Ergebnis, dass es in Einzelfällen gerechtfertigt ist, Tiere in Tierversuchen zu töten. Man würde ein generelles Verbot aller Tierversuche fordern, denn es sind ja auch Menschenversuche schließlich verboten, beziehungsweise nur dann erlaubt, wenn Menschen einwilligen. Soweit würde ich jetzt tatsächlich nicht gehen und durchaus sagen, dass es in Ausnahmefällen erlaubt sein muss, Tiere zu töten und auch Tieren Leid zuzufügen. Neben der Medizin können wir auch daran denken, dass Förster bestimmte Raubtiere töten müssen, um eben andere Tiere zu schützen und das biologische Gleichgewicht auch aufrechtzuerhalten. Die Kosmetikindustrie, die wird hingegen schon ohne Tierversuche auskommen müssen, wenn sie beispielsweise einen neuen Eyeliner entwickeln möchte. Und wir ganz normalen Menschen, wir müssten uns mit Tierversuchen diesen neuen Tierrechten wohl damit abfinden, statt einen Döner ein ähnlich leckeres Falafelwrap zu genießen. Und damit genug für heute. Wenn ihr möchtet, bis nächsten Samstag.